Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quickie mit dem Leben, deinem Podcast, der deinen Alltag auf den Kopf stellt, wenn du dir diese neuen Impulse und neuen Perspektiven wirklich anhörst und für dich greifbar und fühlbar machst. Mein Name ist Melanie, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich freue mich riesig, dass ich heute in meinem Podcast einen Kollegen zu Besuch habe, zu Gast habe, nämlich den Manuel. Er ist auch Psychologe und Psychotherapeut aus Deutschland und wir sprechen tatsächlich über die Entwicklung der Psychotherapie in den letzten Jahren, über die Arbeit der Psychotherapeuten, die sich gerade ganz krass verändert, weil wir Menschen natürlich bewusster werden und wir beide vor allem auch uns sehr unterscheiden von der Arbeit, die wir noch komplett gelernt haben in unserer Ausbildung, im Studium, in der Weiterbildung. Und es geht um das Thema Diagnosen. Wie sinnvoll ist das Ganze? Wo sind da so Pro und Contra? Wo verlieren wir uns Menschen in Schubladen? Es geht um das Bewussterwerden und auch mit sich mehr in Verbundenheit kommen im Alltag und wie wir das schaffen mit ganz einfachen Übungen und Tools, die wir euch da mitgeben. Und wir sprechen auch über das Elternsein, über das Thema, wie begleiten wir unsere Kinder bewusster, achtsamer, was können wir vorleben, was können wir vielleicht tun, damit unsere Kinder gesund größer werden. Und tatsächlich auch das Thema ADHS greifen wir auf, denn das ist eine momentan inflationär gebrauchte Diagnose. Und wir sprechen genau über diese Diagnose und inwiefern was vielleicht auch hausgemacht ist daran und wie nützlich und sinnvoll auch diese Diagnose ist oder eben auch nicht. Also es ist so ein buntes Potpourri aus ganz, ganz vielen Themen und ich freue mich riesig, dass dieses Interview jetzt heute veröffentlicht wird und online geht. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Freude, ganz viel innere Offenheit, denn es wird viele Punkte geben, die du möglicherweise anders siehst oder wo du dich auch nochmal bestärkt fühlst, genau diesen Weg weiterzugehen. Und ja, ich würde dir sagen, du nimmst dir jetzt ein bisschen Zeit und Raum und lässt das Ganze auch in dir wirken und hörst unseren Worten, unseren Gefühlen, unserer Offenheit für die Themen mal zu und schaust, was es in dir auslöst. Ganz, ganz viel Freude dabei. Manu, es ist mega schön, dass du heute Morgen hier in meinem Podcast zu Gast bist und dass wir zwei von Psychotherapeutin zu Psychotherapeut uns ein bisschen austauschen und ja, ein bisschen, wer weiß, wo uns das Gespräch hinführt, aber wahrscheinlich sehr über die Psychologie und die verschiedenen Themen sprechen. Ich freue mich sehr, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist und jetzt hier bist und ja, herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich auch, als ich dir das erste Mal begegnet bin, direkt gespürt habe, ne, dass du für mich nicht so eine ganz typische Psychotherapeutin bist, die ich jetzt aus der Ausbildung kenne, sondern vielleicht eine, die einfach ein bisschen tiefer gegangen ist. Und das schätze ich sehr. Und das ist so ein bisschen auch mein Weg, den ich spüre. Und ja, so ein bisschen vielleicht Spiritualität und Psychotherapie zu verbinden und diese Trennung, die wir oft erleben und die uns oft erzählt wird, aufzulösen, ne? Weil das ist so für mich die Wahrheit, das sind halt ein bisschen andere Sprachen manchmal, die man spricht, aber dass es in der Tiefe am Ende doch um sehr ähnliche Erfahrungen geht, ja.
Voll. Wenn du sagst, dass es wie so einen Unterschied gibt zwischen den Therapeuten, die man so in der Ausbildung kennt oder trifft. Und ich fühle das sehr, wie du das sagst. Deswegen frage ich da nochmal nach deiner Wahrnehmung. Wo würdest du sagen, ist da, wenn man jetzt ganz klassisch reden würde, also sehr plakativ, wo würdest du sagen, ist da dann auch in der Arbeit dieser Unterschied wahrnehmbar?
Das sind ein paar Aspekte. Zwei Aspekte, die mir direkt kommen, ist so auf der einen Seite dieser Fokus auf Diagnosen, dass es ganz, ganz wichtig ist, den Menschen erstmal einzukategorisieren. Und natürlich gibt es Menschen, die eine Sehnsucht danach haben. Ah, okay, das, was ich habe, nennt man so oder so. Und gleichzeitig finde ich, dass man den Menschen in dem Moment ja zu so einem Objekt macht, ne, und eine Schublade aufmacht. Und dann gibt es vielleicht in der Schublade noch Unterschubladen. Und das ist vielleicht das, was wir so in der klassischen Psychotherapie ja die letzten Jahrzehnte erleben, dass es immer mehr Diagnosen gibt. Jetzt sind wir, glaube ich, bei über 500. Irgendwie vor 20 Jahren gab es so 70. Und das führt auch als Folge oft zu so einer Hierarchie, ne? Dass ich als Psychotherapeut der Experte bin, dir erzähle, was du hast für eine Diagnose. Und dann repariere ich vielleicht das, was an dir kaputt ist. Ich spreche jetzt sehr übertrieben. Ne?
Ja, voll.
Wo es halt dann zum Problem wird, ist, wenn man dann als betroffene Person zu verschiedenen Ärzten und Therapeuten läuft und merkt, boah krass, die haben ja alle einen anderen Fokus. Der redet irgendwie von Trauma, der von schwerer Depression, hier ist irgendwas mit Persönlichkeit und es kann halt zu viel Verwirrung führen. Und ich bin halt ein großer Fan schon immer gewesen. Ich habe das schon in der Ausbildung gespürt, dass mich das nicht so abholt von eher auf die Bedürfnisse zu gucken, eher Worte zu benutzen, die uns alle betreffen, ne? Egal, ob wir gerade in der Krise sind oder nicht in der Krise. Also was sind unsere Sehnsüchte? Was sind die Bedürfnisse? Was ist wirklich auf der tiefen emotionalen Ebene los? Weil Emotionen haben wir alle. Und ich finde, dass das aus meiner Sicht reicht. Und ich mag diese Labels im Großen und Ganzen nicht so gerne, ne? Es gibt Pro und Cons, aber ich habe heute Morgen noch beim Kaffeetrinken mit meiner Frau darüber gesprochen. In den letzten 2 Wochen waren, glaube ich, 3, 4 Leute da, die mich gefragt haben: Ja, ich habe da diesen Beitrag gesehen, Quarter-Life-Crisis, voll, also das fühle ich voll, da bin ich drin und so. Ne? Und das halt auch keine Diagnose, aber auch wieder so ein neues Label, was irgendwie in den Vordergrund kommt. Und dann muss man vielleicht manchmal aufpassen mit. Ja, was macht denn das mit mir, wenn ich mich selber einkategorisiere oder ein Experte mich in eine Schublade packt?
Ja, und du hast es vorhin gesagt, manche haben eine Sehnsucht danach. Das ist sehr auf den Punkt formuliert. Aber was würdest du sagen? Wie nimmst du deine Kunden und Klientinnen wahr, die quasi unbedingt eine Diagnose wollen? Denn, also ich weiß nicht, du sagst das gleich, aber bei mir, ich merke ganz schnell, wenn Menschen mit so einer Diagnose kommen, ist es so, weil ich habe ja ADHS, deswegen kann ich ja nicht. Also es rutscht schnell in so eine Ausrede, ist jetzt auch sehr plakativ formuliert und sehr salopp dahergesagt, aber es ist schnell so, auch da in sich selbst eine Hierarchie zu kreieren, zu sagen, weil ich das ja habe, kann ich das ja nicht und deswegen bin ich so ein bisschen das Opfer meiner Diagnose sozusagen. Und manche erleichtert das auch, so ein bisschen so, ja, ich habe ja ein Problem, eine Störung, die kriegt man auch nicht weg, deswegen. Gott sei Dank habe ich dann ein bisschen weniger Verantwortung im Leben, weil das kann ich ja deswegen nicht. Also eben sehr salopp dahergesagt. Aber wie nimmst du das wahr bei deinen Kunden? Oder hast du noch Menschen, die zu dir kommen mit genau solchen Aussagen zu ihren Diagnosen?
Genau, also das ist unterschiedlich, aber der Typ Mensch, ne, den du beschreibst, für den kann das halt zur Stolperfalle werden langfristig, ne, so eine Diagnose, weil wenn ich selber gefangen bin emotional in so einer Opferrolle, gefangen bin in, oh Gott, das habe ich erlebt und deswegen geht es mir so schlecht und deswegen komme ich da eh nie wieder raus, ne, wenn ich in so einer Hilflosigkeit da bin. Kann es passieren, dass wenn ich dann so eine Diagnose bekomme, dass ich statt Verantwortung im Hier und Jetzt zu übernehmen für mein Leben und auch gerne zu betrauern emotional, was passiert ist und da im Mitgefühl zu sein, aber trotzdem zu sagen, ich gehe mein Leben in die Hand, statt das zu fühlen, so in so noch mehr Hilflosigkeit kommen, weil dann kriege ich die Diagnose und dann lese ich mich ein in die Diagnose und gucke in Foren und im Internet, was sagen andere. Und die meisten, die natürlich im Internet sich austauschen, sind dann in diesem Modus so. Und dann wird das so eine riesendunkle Wolke, die sich vielleicht verstärkt und mir die Hoffnung nimmt, dass es besser werden kann. Und ich glaube mittlerweile, dass das wichtigste Prinzip im Heilungsprozess die Hoffnung, der Glaube daran, dass ich meine Zukunft ein bisschen liebevoller, positiver, verständnisvoller, kraftvoller gestalten kann. Ne? Und wenn mir die Hoffnung genommen wird, dann ist das schwierig. Und das Spannende ist, und das ist so spannend, das ist so meine Hypothese, wenn jetzt zum Beispiel die Leute kommen oft zu mir und sagen, Bomano, wie ist das denn mit Depressionen? Ich habe hier irgendwie schwere Depressionen, mittelgradige Depressionen, schreiben die oft im Livestream. Kann man da je rauskommen? Oder ich habe Borderline, ist das heilbar? So eine ultra häufige Frage. Und dann ist das Spannende, das ist halt so, meine Haltung ist, selbst wenn die Experten und die Studien sagen, als Beispiel zu 60% bleibt das bei den Menschen, das sagt die Forschung, dann sage ich, das ist scheißegal, was irgendein Experte sagt. Das Einzige, was zählt, ist, welche Geschichte erzählst du dir selbst über deine Diagnose und über deinen Zustand. Und wenn du sagst, Depression gibt's nicht, dann gibt's natürlich Leute, die direkt aufschreien, wie, Depression gibt's nicht. Aber wenn es dir hilft, dir selber zu erzählen, nee, das gibt's nicht. Das ist einfach nur ein Zustand, ich struggle gerade, aber ich verweigere das Label Depression. Wenn es für dich hilfreich ist, wenn es dich empowert, im Hier und Jetzt dein Leben aktiv zu gestalten, deine Gefühlswelt aktiv zu gestalten, ist es mega. Ne? Und wenn es dir aber ein Gefühl gibt von Akzeptanz und von Druck rausnehmen, weil du merkst, ach cool, das gibt's und das nennt man so, dann ist das hilfreich. Ne? Aber du entscheidest, welche Geschichte erzählst du dir über das Krankheitsbild oder den Zustand, in dem du jetzt bist. Und ich finde generell bei Krisen, das ist einfach meine Haltung, das war auch bei meiner persönlichen Krise wichtig, an den Punkt zu kommen, dass man sich bewusst macht, ich habe mir das vielleicht nicht ausgesucht, diese Krise, aber ich war selbst so unbewusst unterwegs, die Wochen, Monate, Jahre davor. Ich war so gefangen in irgendwelchen unbewussten Mustern, die zu meinen Entscheidungen und meinen Handlungen geführt haben. Ich bin jetzt in diese Krise gekommen und ich habe dazu beigetragen, in diese Krise zu kommen, ohne ein Gefühl von Schuld, aber von so einem Gefühl, ach krass, wenn ich zurückschaue und sage, ach was, das habe ich ja gestaltet, so, ich habe mich ja immer mehr unter Druck gesetzt, dann befreit mich das in Bezug auf die Zukunft und dann kann ich mich committen, das in Zukunft anders zu machen. Aber wenn ich abgib die Verantwortung und sage, ja, das ist die Diagnose oder meine Eltern oder der scheiß Arbeitgeber, wegen dem geht es mir so schlecht, dann wird es halt schwierig.
Ja, voll. Und dann passiert ja ganz schnell, dass wir die Geschichte, wie du es so schön gesagt hast, die Geschichte der Vergangenheit immer und immer wieder ins Hier und Jetzt holen und dadurch natürlich jeden Moment unserer Zukunft gestalten. Das heißt, die Vergangenheit holen wir auch automatisch in die Zukunft. Und dann hängen wir in dieser Schlaufe fest, die sich immer und immer wiederholt und sich diese Geschichte dadurch wiederholt. Und diese Bewertung für die Situation, also ich sage Bewertung manchmal auch Geschichte, wie bewerte ich das? Ne? Du hast es so schön gesagt. Ist es für mich hilfreich oder ist es für mich jetzt gerade, zieht es mich in so ein Opferding? Das ist, glaube ich, wichtig, sich klarzumachen, dass sich das wiederholt, solange wir da nicht aussteigen. Deswegen, ich sage dann ganz häufig, bist du ready, eine neue Geschichte zu schreiben? So ein neues Kapitel in deinem Leben und das kannst du wirklich gestalten, wie du das dann möchtest, ob dann da eine Diagnose dazugehört oder nicht. Wenn du jetzt sagst, du arbeitest grundsätzlich weniger mit Diagnosen oder du fühlst das nicht so, dieses klassische Einkategorisieren, wie würdest du beschreiben, dass du arbeitest? Ich meine, gerade nach der Weiterbildung dann, die liegt bei uns beiden schon ein bisschen zurück, aber nach der Weiterbildung haben wir ja schon alle auch gelernt, eben Diagnosen zu stellen und anhand von dieser Diagnose dann irgendwelche klassischen Schritte zu gehen. Wenn man eine Depression hat, dann muss man mehr so arbeiten. Wenn man eine Angststörung hat, muss man mehr so arbeiten. Wenn du dich da eh schon nicht drin wiedergefunden hast in der Weiterbildung und dann wahrscheinlich auch deinen Arbeitsstil selber gestaltet hast, wie würdest du sagen, gehst du da vor, in Anführungszeichen? Also was ist so den Raum, den du schaffst?
Also ich habe für mich die Definition auch selbst aufgestellt, dass für mich Psychotherapeut sein bedeutet, ein Stück weit herauszufinden, was ist denn bei diesem Menschen das authentische Selbst. Ich könnte auch sagen, was ist denn dein Ding? Ne? So könnte ich auch ganz einfach die Person fragen, was ist denn das, was dir wichtig ist? Man könnte auch sagen, was sind Werte, die dir wichtig sind? Aber was ist denn das, was du im Herzen trägst, wo du selber spürst, boah, das ist so deins? Und manche wissen das. Bei manchen muss man das auch ein bisschen länger erarbeiten, dann halt fragen, okay, was hast du denn als Kind gern gemacht oder früher gern gemacht? Und damit verbunden ist natürlich auch ein bestimmtes Gefühl. Ne? Also es gibt Menschen, für die ist halt Verbundenheit, ist halt für jeden wichtig, aber für manche ist halt ganz wichtig, Abenteuer zu erleben oder Verbundenheit zu erleben oder auch ganz viel Sicherheit und Struktur im Leben zu haben und einfach zu gucken, was ist dem Menschen wichtig. Wenn man es ein bisschen klinischer formulieren kann, könnte man auch auf die Grundbedürfnisse schauen und gucken, okay, welches Grundbedürfnis ist dem Menschen wichtig, zum Beispiel Bindung. Und dann würde ich gucken, was ist wichtig und wie sieht denn die Lebensrealität bei dem Menschen aus? Und dann ist da bei den allermeisten Menschen, eigentlich bei allen, die leiden, eine Kluft. Also die Erwartung, das, was sie eigentlich wollen und das, was ist, da ist ein Gap so dazwischen, sonst wäre alles okay. Und dann versuchen wir das auf ganz unterschiedlichen Wegen zu schließen, ne, sozusagen. Und jetzt ist halt die Frage, wie schafft man das zu schließen, ne? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das, was du eben gesagt hast, dass es am Ende nur diesen Moment jetzt gibt, ne? Und die Art und Weise, wie wir diesem Moment jetzt begegnen, emotional, wie wir ihn bewerten, was wir in diesem Moment denken, entscheidet komplett unser Leben sozusagen, ne? Die meisten von uns nehmen all die Informationen, die aufgenommen wurden, über die Festplatte, über alle Sinneskanäle in den letzten 10, 20 Jahren des Lebens, und das ist so eine Endlosspirale. Und deswegen passiert eigentlich immer dasselbe. So, ne? Und wenn
Und
man
dann
halt,
kommt
ne?
aber diese klassische Aussage, warum passiert mir das schon wieder? Oder warum immer ich? Oder warum ziehe ich immer die gleichen Menschen an? Oder warum ist es im Beruflichen immer schwierig? Oder?
Genau, weil ich von Moment zu Moment immer auf dieselbe Art und Weise bin, sozusagen, ne?
Ja.
Und dann anhand dieser erarbeiteten Sehnsüchte, Werte versuche ich der Person zu helfen, im Hier und Jetzt sich damit zu verbinden, ne? Und das sind dann so verschiedene Sachen. Das kann man imaginativ machen in der Meditation, mit einem Vision Board, mit Sätzen, die man formuliert. Es muss halt möglich sein, der Person Bilder der eigenen Zukunft jetzt schon zu sehen und zu fühlen und sich damit im Hier und Jetzt zu verbinden und so fast so zu träumen wie in einem Traum, wo man in einem Traum ist man ja wirklich da. Man ist ja wirklich an diesem tollen Ort und erlebt, hat diese Gefühle, ne? Und genau das machen wir ja oft in eine negative Richtung, dass wir die ganze Zeit denken, oh Gott, was ist denn dann, wenn ich das nicht und meine Eltern. Man macht das nur in die falsche Richtung sozusagen. Ne, und dann geht es wirklich darum, dieses neue Bild immer zu üben und zu üben, auch in der Therapie, auch zwischen den Therapiesitzungen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann erlebe ich das immer wieder, dass natürlich manchmal die Menschen dann wie so Fußfesseln dran haben oder Stolpersteine auf dem Weg. Und die haben natürlich oft dann mit der Vergangenheit zu tun, ne? Mit schmerzhaften Erlebnissen aus der Vergangenheit. Und das Leben, so erlebe ich das Leben immer wieder bei mir und auch bei Menschen, dass wenn wir uns dann entwickeln, also wenn wir in diese neue Vision hineingehen, das Leben zeigt uns automatisch, wo noch unaufgearbeitete Themen sind. Die muss man gar nicht unbedingt suchen, sondern man merkt dann, ach krass, irgendwie, keine Ahnung, ich baue jetzt mein Business, mein Unternehmen auf, das wird größer. Auf einmal merke ich, das wird irgendwie viel mehr Arbeit. Ich muss strukturierter sein. Ah, ich merke irgendwie, damit struggle ich irgendwie mit Struktur. Und dann kann man, keine Ahnung, vielleicht erkennt man dann so, boah, krass, mein Vater war auch schon so. Bei dem war auch immer der Schreibtisch voll und der war da so verloren. Ah, okay, vielleicht habe ich da was gelernt. Und dann gibt es natürlich schon so, sage ich mal, Methoden aus der Traumatherapie wie EMDR, wo man manchmal in die Ursprungssituation halt reingeht und da auch was verändern kann, so. Ne, aber ich finde, der Hauptfokus, und vielleicht vergessen wir Therapeuten das zu oft in der Therapie, sollte sein, die neue Zukunft, die der Mensch will, im Hier und Jetzt erlebbar zu machen und die Hoffnung daran zu stärken und dann aber immer wieder auch mal in die Vergangenheit reinpendeln, um eine Akzeptanz zu schaffen, okay, warum bin ich eigentlich so geworden, wie ich bin? Das kann entlastend sein, aber nicht ewig darüber zu reden, ne? Weil dann ist man ja im Hier und Jetzt, redet man die ganze Zeit über das, was passiert ist und wundert sich, warum verändert sich denn nichts in der Therapie.
Ja, ich habe neulich so eine coole Formel in Anführungszeichen gehört. Und zwar, Leiden ist gleich Schmerz mal Wiederholung. Und das fand ich so cool, weil wir alle erleben Schmerzen, Momente, die uns unangenehm sind, die, ne, in der Kindheit und Jugend, manchmal sind wir dem ausgeliefert, sehr hilflos. Das sind Momente des Schmerzes. Aber wir können uns entscheiden, die loszulassen. Und dann sind wir wieder frei davon und können unsere Zukunft weiter gestalten. Oder wir wiederholen diese Situation, wie du das gerade sagst, im Gespräch oder in Gedanken immer und immer und immer wieder. Und dann kreieren wir einen Leidenszustand für uns. Dann kommen wir ins Leiden. Das heißt, Leiden, jetzt auch heftig formuliert, aber Leiden ist etwas, was du selber wählst. Den Schmerz nicht immer unbedingt, und der gehört ein Stück weit ja auch zum sich weiterentwickeln, Erfahrungen machen. Die Seele möchte Erfahrungen machen. Da gehören so schmerzvolle Momente manchmal dazu. um uns was aufzuzeigen, aber eben ein Leiden wird es erst, wenn du es reproduzierst, statt dich daraus entwickelst.
Das ist voll spannend, weil ich kenne dieselbe Formel, vielleicht noch in einer anderen Dimension, nämlich Schmerz ist gleich Leid mal Widerstand, ne? Und das könnte man vielleicht sagen, um die Wiederholung aufzulösen, muss man vielleicht den Widerstand auch auflösen, ne? Weil wir meistens kämpfen wir dagegen an. Wir erleben was in uns, was oft mit der Vergangenheit zu tun hat, und kämpfen dagegen an. Und wie können wir schaffen, diese Wiederholung, aber auch diesen Widerstand aufzulösen? Das geht halt vor allem durch Akzeptanz, ne? Und wie man Akzeptanz schafft, das finde ich, es fühlt sich für mich übergriffig an, zu jedem Menschen zu sagen, genauso schafft man das, weil da gibt es halt tausend Wege. Du kannst es schaffen, indem du einfach gar nicht mehr nach hinten schaust, aus meiner Sicht. Ich glaube, eine Therapie oder ein Heilungsprozess kann erfolgreich sein, ohne dass du überhaupt über die Vergangenheit sprichst. Das geht. Und gleichzeitig gibt es natürlich manche Menschen, die so gefangen sind in der Vergangenheit, so gefangen sind in dem Schmerz, wo es vielleicht erstmal nur darum geht, den Widerstand in Akzeptanz zu verwandeln. Und das geht halt nur, indem man ganz viel den aufzeigt, hey, du bist nicht schuld, so. Deine Eltern haben es
Ja.
nicht hinbekommen. Und dann geht es ganz, ganz viel erstmal um Akzeptanz und dann erst um Commitment in Bezug auf die eigene Zukunft. Und da sehe ich einen ganz, ganz großen Unterschied von Menschen, die natürlich mit Menschen arbeiten, die Geld bezahlen. Weil es gibt schon einen Zusammenhang aus meiner Sicht zwischen Menschen, die bereit sind, für die Therapie 100, 200 € in die Hand zu nehmen, und Menschen, die dieses Geld nicht haben. Das ist einfach so.
Definitiv. Ja, erlebe
Und,
ich auch genau
ne,
das, ja.
und das darf jeder Therapeut selber entscheiden, mit wem er arbeitet. Aber ich glaube, wichtig ist, sich bewusst zu machen, wenn ich jetzt Coach bin und mein Stundenlohn 200 aufwärts ist, habe ich ein bestimmtes Klientel nicht, sozusagen, ne? Und es gibt wenn ich jetzt, ich arbeite ja sehr viel noch über die Krankenkasse und die übernimmt ja die ganzen Kosten. Und man spricht in der systemischen Therapie, es gibt manche Patienten, die nennt man sozusagen Visitor. Also die kommen eigentlich nur in die Therapie, weil die das Bedürfnis haben nach Bindung, nach Beziehung. Die wollen eigentlich nicht einsam sein, aber die wollen auch nicht wirklich was verändern, beziehungsweise sind einfach nur nicht dazu bereit. Und da muss man sich halt die Frage stellen, als Therapeut, bin ich bereit, solche Menschen zu begleiten, wo ich einfach nur so eine Person bin, die denen zuhört, die da ist, die vielleicht die auf der Bindungsebene auch versorgt, wie man in der Schematherapie sagt, also so ein bisschen nachbeeltern, gibt es auch diesen Begriff in der Schematherapie. Aber es ist natürlich eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten. Ich würde die auch als deutlich anstrengender bezeichnen, selbst wenn man es annimmt, so wie es ist, im Vergleich zu jemandem, der total Bock hat und sagt, hey, ich will mein Leben in die Hand nehmen und verändern, gib mir nur die richtigen Werkzeuge an die Hand und ich setze die um. Und da auch zu akzeptieren, dass die Range halt mega ist, so, ne, von
Voll.
Bereitschaft zur Veränderung.
Voll. Gibt es für dich in deiner persönlichen Vision für jetzt, aber auch für in 5 oder 10 Jahren eine gefühlte Tendenz, mit wem du dich eher verbunden fühlst an Klientel, wo du sagst, ich fühle, dass ich diese Menschen viel besser begleiten kann, weil es einfach mehr zu meinem Wesen und meiner Arbeitsweise passt als vielleicht den anderen. Das ist ja völlig wertfrei zu merken, ah, hier kann ich viel besser unterstützen als dort. Manche sitzen total geduldig da und hören Stunde um Stunde um Stunde zu und sind richtig im Frieden damit und merken, ich kann einfach diesen Raum geben und boah, das ist für meinen Kunden schön, für mich schön, fein. Und andere Therapeuten sind, glaube ich, da dann irgendwann ungeduldig und vielleicht auch frustriert zu sagen, hey, es geht gar nicht weiter, das ist nicht mein Wesen so. Ich habe Hummeln im Po und mag Prozesse begleiten, aber halt wirklich Prozesse. Wie fühlst du das? Hast du da schon eine Vision, ein Gefühl, eine Verbundenheit zu einem Range oder zum anderen?
Also ich merke schon, dass ich immer mehr auch Lust habe, mit Leuten zu arbeiten, die bereit sind zur Veränderung. In meiner Vision ist oft sozusagen so ein bisschen arbeiten mit Leuten, die bereit sind, die auch Geld dafür zahlen, aber trotzdem einen Raum zu erhalten für Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können. Das ist so ein bisschen diffus da. Und gleichzeitig frage ich mich, okay, warum machen wir das, ne? Warum machst du das? Warum mache ich das? Warum machen wir Menschen, die Menschen helfen das? Und also Menschen, die Menschen helfen, was ist eigentlich die Intention dahinter? Und ich glaube, dass für uns alle ein Stück weit die Intention dahinter ist, eine bewusstere Erde zu schaffen oder mehr Bewusstsein in die Welt zu tragen. Und jetzt ist die Frage, wann ist man denn darin besonders effektiv als jemand, der Bewusstsein in die Welt trägt? Ich glaube, das kann jeder Mensch berufsübergreifend auf seine Art und Weise machen. Also selbst wenn du Gärtner bist und den Menschen einen schönen Garten zauberst, trägst du Bewusstsein in die Welt, weil die Menschen sich freuen, in ihrem Garten zu sitzen und diese Schönheit der Blumen, der Natur zu sehen. Und das ist auch Bewusstsein, weil Bewusstsein bedeutet für mich, mehr im Moment zu sein. Ne? Und wenn wir Menschen Brücken bauen können, mehr im Moment zu sein, dann machen wir Heilungsarbeit. Und ich glaube, und das hatte ich dir, glaube ich, schon mal angedeutet, dass wenn man selber auf einem bestimmten Bewusstseinsniveau ist, ich sage jetzt mal einfach, es gibt 100 Stufen und du bist jetzt auf Stufe 80 als Beispiel, dass es effektiver ist für dich, für deine Klienten, für deine Familie und auch für die ganze Welt und die Gesellschaft, wenn du mit Menschen arbeitest, die in deiner Bewusstseinsrange sind. Das heißt, wenn du bei 80 bist, vielleicht zwischen 70 und 90. Weil wenn du hauptsächlich oder fast nur mit Menschen arbeitest, die im 20er-Bereich unterwegs sind. Und ich meine das nicht wertend, weil das sucht man sich nicht aus. Allein, wo man reingeboren wird, in welche Gesellschaft, in welche Familie, ist der Startpunkt. Und da muss man auch fair zu sich selber sein und sich immer nur mit sich selbst zu vergleichen, ne? Und das ist wichtig. Aber ich glaube, man verliert zu viel Energie, wenn man in Heilungsräumen unterwegs ist, indem man, ja, wo man eigentlich rausgewachsen ist, so, ne? Und ich glaube, das ist wie so ein Ripple-Effekt, dass wenn du dann als 80er Bewusstsein mit 70 arbeitest, dann arbeitet 70 mit 60 und dann profitiert die ganze Welt mehr davon, als wenn man, also es gibt, ist ganz, ganz wichtig als Mensch, egal in welchem Beruf man ist, egal in welcher Familie man lebt, sich bewusst zu machen, meine Energie ist nicht unendlich groß, sondern ich wache morgens auf und habe Energie und kann was dafür tun, dass diese Energie sich aufbaut, erhalten bleibt und ich muss ökonomisch mit meiner Energie umgehen. Und wenn ich Energie reinstecke, wo die nicht auf fruchtbaren Boden fällt, wo die einfach verpufft, nicht weil der Mensch oder der Ort schlecht ist, sondern weil dieser Ort vielleicht noch nicht bereit, noch nicht bewusst genug ist, dann ist das nicht sinnvoll, ist das aus meiner Sicht nicht effektiv. Und das begleitet mich als Konzept gerade in allen Lebensbereichen, egal ob es mein soziales Netzwerk ist oder auch meine Tätigkeiten, die ich mache, mich immer zu fragen, ist es der richtige Ort, passt der energetisch zu mir, erschöpft der mich mehr oder gibt der mir Kraft? So. Das habe ich sehr ausgeholt, aber es ist für mich ein sehr, sehr berührendes und wichtiges Thema. So.
Finde ich auch. Und du hast es gerade so im letzten Satz dann gesagt, du bist dir bewusst und versuchst zu beobachten, gibt mir das jetzt Energie oder raubt es mir Energie? Und ich glaube, das ist das, was ja für die Menschen, die uns jetzt zuhören, auch ein relevanter und hilfreicher Tipp im Alltag sozusagen ist von dir. Denn wie finde ich denn heraus, wo ist meine Energie und mit wie viel Energie wache ich morgens auf und wie viel habe ich am Abend und wie kann ich die Energie aufbauen und halten, wie du das gesagt hast, einfach in die Beobachtung zu gehen und das geht nur übers Bewusstsein im Hier und Jetzt, in die Beobachtung zu gehen, macht mir das gerade Freude, was ich tue, also merke ich, meine Energie wird größer oder ist stabil und hält sich oder merke ich gerade, boah, das saugt mir von Minute zu Minute mehr Energie. Und einfach mal so ein bisschen für sich diese Beobachtungen also wahrzunehmen und dann darüber natürlich auch zu reflektieren und zu entscheiden, vielleicht ist das auch ein Anhaltspunkt zu schauen, wo kann ich in meinem Alltag ganz einfach auf einfachen und größeren Ebenen Dinge auch verändern, um wieder mehr Energie zu haben.
Ja, für diejenigen, die zuhören, so ein ganz einfaches Beispiel zu dem, was du gerade gesagt hast. Jeder von uns hat irgendwie Freundinnen oder Freunde und wenn ich mit bestimmten Personen Kaffee trinken gehe, ne, wie viel nachzuspüren nach dem Kaffee trinken, fühle ich mich eher schwer, erschöpft, war es eher anstrengend, war es so neutral oder bin ich irgendwie beflügelt dadurch, weil ich so ein Gefühl von Verbundenheit, von ah, oh, voll schön, dass wir uns gesehen haben. Wann treffen wir uns das nächste Mal erlebe, ne? Und wenn du bei bestimmten Menschen immer danach platt bist, auch nach dem Telefonieren, nach dem Treffen, dann kann man natürlich auch an sich arbeiten und bestimmte Schmerzpunkte in sich verändern. Aber mittlerweile glaube ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, das zu respektieren, weil es gibt einfach Menschen, die sehr, sehr, sehr bedürftig sind. Und es ist vielleicht okay, in seinem Umfeld vereinzelt so Menschen auch zu begleiten. Das gehört ja auch zum Leben dazu, für Menschen da zu sein. Aber es muss eine Balance sein. Es kann nicht sein, dass du nur bedürftige Menschen in deinem Umfeld hast und alle versorgst und selber bist du voll im Mangel. Ne? Wenn du Kraft hast, in der Fülle bist, Energie hast, klar, teil deine Energie. Aber gestalte dein soziales Umfeld proaktiv so.
Voll. Und da ist ja natürlich auch wieder die Parallele zu uns als Therapeuten, was du vorhin gesagt hast, ne? Es ist schön, beziehungsweise es ist möglich für uns auch bedürftige Menschen zu begleiten und halten zu können, aber halt eben in unserer Range und auch nicht nur. Also manchmal ist es eben auch sehr, sehr hilfreich, Menschen, die mit Motivation kommen, denen dann Raum zu geben, wo also ich persönlich dann merke, da schwingt dann auch wieder meine Energie und da, das gibt mir dann Energie, dass ich für diese Menschen in dem Moment da sein kann und ihnen die Impulse gebe, die sie dann weiterbringen in irgendeiner Form. Aber ja, für jeden helfenden Beruf ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Wie viel saugt mich mein Beruf aus? Wo ist es möglich, was zu verändern, falls es so sein sollte? Und dann natürlich im Privaten umso achtsamer und feinfühliger mit sich zu sein und zu sagen, wenn ich es im Beruf nicht ausgleichen kann, aus verschiedenen Gründen, dann muss ich es im Privaten ausgleichen. Das heißt, dann suche ich mir Menschen in meinem privaten Umfeld, die wirklich dafür sorgen, dass ich mich beflügelt und gut fühle und muss dann oder darf dann achtsam und selbstliebend mit mir andere Beziehungen sich erfüllen lassen und dann auch gehen lassen, so.
Total.
Und ich
Total.
glaube, da strugglen gerade viele oder an dieser Schwelle stehen wir jetzt gerade so ein bisschen kollektiv auch, dass uns das bewusst wird. Da sind wir wieder beim Bewusstsein, dass es uns bewusst wird, dass es gerade so ist, dass sich gewisse Beziehungen wahrscheinlich nicht länger halten werden. Und ich glaube, viele haben Angst davor. Viele haben Angst auch vor der Entscheidung oder vor der Veränderung im Freundeskreis, im privaten Umfeld. Und ich nehme da mal ein Wort und ein Bild, was so ein bisschen versöhnlicher ist als, ja, trenn dich doch, sondern so dieses Bild von, eure beiden Seelen haben sich getroffen und diese Begegnung hat sich erfüllt. Also so.
Ja.
Es muss nicht im Drama enden, aber es darf einfach sich erfüllt haben. Und dann darf es auch jeder für sich so wie weitergehen, ohne dass dann ein Drama
Total.
entstehen muss.
Es triggert bei mir ein Thema, was mich irgendwie sehr berührt und sehr beschäftigt, weil ich das sehr beobachte in mir und auch in vielen Menschen, die ich begleite. Es ist halt das Thema so Social Media und Nachrichten, ne? Weil das für mich so ein bisschen der Gegenspieler ist zum Bewusstsein und oft ein Element oder ein Mechanismus, der das Unbewusste füttert. Ne? Und das ist ein Thema, was mich sehr berührt. Wir haben zunehmend so Ereignisse, einfach die Corona-Zeit und irgendwie Gaza-Konflikt, Ukraine-Konflikt, wo man einfach merkt, dass es immer häufiger passiert, dass Menschen sich nicht mehr in Ruhe sachlich über Themen austauschen können und sich den Raum nicht geben können, weil das oft so schnell emotional wird und trennend, dass wir uns halt trennen, obwohl wir eigentlich verbunden sind. Und meine große Frage ist einfach, wie können wir das gemeinsam kollektiv wirklich schaffen und was braucht es im Alltag, damit wir das schaffen können? Ne, und deswegen will ich auch ein paar Lösungen direkt raushauen, weil ich finde, das haben ja viele Menschen erkannt, aber es ist sehr, sehr schwer, weil wir alle im Schnitt schon erstmal zu viel am Handy sind. Und jetzt ist die
Definitiv.
Frage.
In dem Glauben, sorry, dass ich unterbreche, in dem Glauben, dann sind wir verbunden. Wenn wir am
Genau.
Handy sind, bei WhatsApp, bei Telegram, bei Insta, bei sonst wie und mit Leuten schreiben oder liken
Voll.
oder was auch immer, denken wir immer,
Voll.
ich bin hier gerade voll interaktiv und
Voll.
voll connected mit der Person. Nein.
Ja, und jetzt ist halt die Frage, was sind halt Lösungen, ne? Und so wie du sagst, jeder von uns weiß, wenn wir den ganzen Tag in der Natur sind oder mit den Kindern im Freibad sind oder draußen unterwegs sind oder mal einen Tag in der Therme machen, dass wir einen ganzen Tag draußen ohne Handykontakt, dass wenn wir am Abend gucken, wie geht's mir eigentlich, dann merken wir oft, ach krass, wir sind irgendwie körperlich so angenehm erschöpft, aber der Kopf ist ziemlich klar und frei im Vergleich zu den Tagen, wo wir so viel im Büro sitzen, zwischendurch vielleicht am Handy sind. Also erstmal das Bewusstsein, ne? Brauche ich eigentlich wirklich so viele Stunden am Handy und ehrlich damit sich zu sein, ne? Und wir alle kennen das im Positiven, im Negativen, tun uns aber schwer, das Ruder rumzureißen, weil wir vielleicht auch immer Angst haben, was zu verpassen, weil man muss da ja so aktiv sein, so, ne? Weil wenn man nicht aktiv ist, dann entwickelt sich das nicht. Das finde ich wichtig. Und dann ist aber ein ganz großer Unterschied. Und deswegen habe ich gesagt, mein eigener Podcast oder auch so der Podcast, den wir jetzt machen, das ist auch so was anderes und für mich auch ein Herzens- und Lebensprojekt. Weil wenn wir jetzt so zusammensitzen und eine Stunde in die Tiefe gehen, es gibt ja auch Interviews, die gehen 2, 3 Stunden, das hat immer eine andere Qualität, eine andere Tiefe, als wenn du durch so Kurzvideos swipest. Ne?
Voll.
Und das
Und
finde ich ganz wichtig.
du erreichst natürlich auch dadurch andere Menschen. Also
Genau.
Menschen, die bereit sind, in die Tiefe mit dir im Gespräch zu gehen. Also alle, die
Voll.
uns zuhören, die sind gerade bereit und offen und bewusst im Moment, dass sie sagen, ja, ich mag mich von euch ein bisschen in die Tiefe und in neue Impulse und Gedanken reinbringen lassen. Und ich nehme die Zeit und den Raum dafür. Das sind andere Menschen als die, die bei Instagram oder TikTok oder alle Social-Media-Kanäle einfach so durch diese 90-Sekunden-Reels swipen und die meistens nicht zu Ende schauen.
Und total und einfach dieses Bewusstsein, dass leider wir so aufgebaut sind als Menschen, dass so wie wir uns fühlen, also das ist so dieser Confirmation Bias. Wenn ich halt Angst habe und angespannt bin, finde ich immer auch Content interessant, der diese Emotion füttert. Und das ist voll die Falle, weil leider sind die Algorithmen so aufgebaut, dass Themen wie Liebe, wie Dankbarkeit, wie Verbundenheit, wie alles, was uns verbindet, die werden halt nicht so angezeigt wie Angst, Wut, Ärger, Trennung. Das ist halt, kennt ja jeder von uns, Drama. Früher war es halt irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten, die man im Fernsehen geguckt hat, fand jeder spannend. Jetzt gibt es davon 70 Milliarden Sachen so bei Social Media. Und wir sind einfach so aufgebaut, dass wir das lieben, so Drama. Ne, das ist, es gibt einfach diesen Schmerzkörper in uns, der das auch liebt, gefüttert zu werden. Das ist aber eine Falle, weil wenn man nachspürt, es geht einem ja nie besser. Und man denkt immer so, oh, wenn ich mich da reinfuchse in die Themen. Und meine Strategie ist schon, wenn man bestimmte Dinge erkannt hat im Leben, auch in der Welt und gesellschaftlich, politisch, glaube ich, ist es total wichtig, sich im Kleinen, in seinem persönlichen Leben die Frage zu stellen, wozu möchte ich beitragen in der Welt? Und ich möchte zur Verbundenheit beitragen. Ich möchte Liebe in die Welt tragen. Ich möchte Bewusstsein in die Welt tragen. Ich möchte dieses Bewusstsein in die Welt tragen. Hey, wir sind alles Menschen, egal wo wir herkommen, egal wie wir aussehen. Wir sitzen alle im selben Boot. Und manchmal haben wir Schmerz und manchmal haben wir Freude. Und es gibt einen Weg, mehr in der Freude zu sein. Das können wir alle lernen. Und lasst uns darauf konzentrieren und lasst uns nicht in diese Falle tappen, so, ne, dass wir
Ja.
irgendwie in eine Trennung gehen. Das erlebe ich gerade sehr, diese Trennung. Und das motiviert mich aber total, meinen Podcast zu machen, das Gespräch mit dir zu führen, weil ich das Gefühl habe, wir brauchen das. Gerade in Deutschland, gerade in der westlichen Welt ist so, keine Ahnung, wie kann das sein, ne, dass in so einer Corona-Zeit teilweise Familien sich in die Trennung gegangen sind, weil irgendwie die Tochter Medizin studiert und da eine Idee hat, weil sie das so gelernt hat und dann die andere Tochter ist irgendwie anders unterwegs und dann reden Familien nicht miteinander, ne, wegen einem Thema, was von außen kam. Und das ist sehr, sehr schade, weil das nicht die Wahrheit des Lebens ist. Die Wahrheit des Lebens ist aus meiner Sicht, dass Verbundenheit, Liebe auch mehr Power, mehr Frequenz hat als Angst. Und das ist so meine Hoffnung und das kommt auch mehr und mehr. Ich glaube schon, dass insgesamt die Welt bewusster wird, auch jetzt.
Ja.
Davon bin ich zutiefst von überzeugt. Nur das Scheinwerferlicht wird nicht darauf gerichtet, sozusagen. Und das müssen wir halt tun. Und dazu möchte ich halt auch alle aufrufen, die hier zuhören, die vielleicht selber Content machen. Klar kann man sehr schnell einen Kanal wachsen lassen, indem man Reaktionen macht auf kontroverse Themen. Die Frage ist aber, was passiert das und welche Leute ziehst du an, wenn du dich wirklich nur auf das Bewusstsein, das Licht, die Liebe konzentrierst? Und das wünsche ich einfach, dass jeder auf seine Art und Weise versucht, zu Bewusstsein beizutragen. Ne? Und egal in welchem Bereich, man muss da auch kein Coach sein oder keine spirituelle Lehrerin, das kann man auch in seinem Bereich machen, indem man ja endlich den Mut hat, vielleicht, wenn man in einer Arbeitsstelle ist, die so ungesund ist, zu sagen, hey, ich baue mir parallel was Bewusstes auf, was ich machen will und mach halt mein Ding mehr, weil dann bin, weil, was heißt denn Bewusstsein? Bewusstsein heißt vor allem, wenn mehr Freude im Leben. Kinder tragen unglaublich zu Bewusstsein bei, auch Tiere, weil die halt viel mehr von Moment zu Moment sind und dadurch auch mehr Freude erleben.
Weil sie ihren Moment selber gestalten, bewusst gestalten.
Genau.
Und wenn du deinen Moment bewusst gestaltest, gestaltest du natürlich Freudemomente, weil da, du merkst, das tut dir gut. Wenn du im Unbewussten hängst, dann hängst du in Frust, Ärger, Sorge, Ungeduld, was auch immer, im Stress. Aber das alles ist unbewusst. Du würdest es bewusst nie wählen. Und deswegen, je mehr die Menschen oder die Kinder im Bewusstsein sind, umso eher richten sie natürlich ihren Fokus und die Entwicklung und die Gedanken in Richtung Freude, Dankbarkeit, Liebe, Verbundenheit.
Ja, total, total. Und ich habe so viel Hoffnung, Melanie, weil ich habe wirklich auch jetzt mit so ein, zwei Leuten gesprochen, wo ich einfach denke, so krass, wie die unterwegs sind, so bewusst, ne, auch so ein so Mentor und Coach, der so sehr erfolgreiche Unternehmer coacht und der ist 22, hat irgendwie mit 17 sein Unternehmen gegründet, hat noch nie Drogen, nie Alkohol getrunken, den reizt es überhaupt nicht, obwohl er die Zeit und das Geld dafür hatte, ist irgendwie verheiratet, seitdem er 20 ist und sagt, hey, das ist halt mein Weg so, ne? Und das hat mich voll fasziniert, weil ich auf jeden Fall, keine Ahnung, Partyleben als Student gelebt hat und viel unbewusst auch unterwegs war früher. Und es gibt aber immer mehr junge Leute, wo ich merke, die können sich lösen von diesem, was alle machen, von mehr, mehr, mehr und FOMO und jedes Event, jede Party mitnehmen und ganz viel Geld verdienen im jungen Alter. Da gibt es junge Leute, die erkennen, ach krass, was ist denn, wenn ich einfach lebe so? Weißt du?
Einfach bin.
Ja.
Ja. Und dann lebst du ja in so einer Fülle, weil du deinen persönlichen Reichtum komplett lebst, deinen Seelenweg, Seelenplan, wie auch immer man das nennen mag. Aber wenn du einfach du bist, mit deiner schöpferischen Kraft, dann lebst du ja so in einer Fülle, dass dann immer auch alles da ist. Also dann kommt das, ohne dass man es vielleicht anvisiert, Geld oder der Reichtum oder Erfolg, wie auch immer, sehr unterschiedlich definiert. Aber weil du von diesem jungen Menschen sprichst, der so wie genug Geld hätte für Party und Drogen und irgendwas. Einfach so dieses sich bewusst hinsetzen, sein. Und dann durch dieses Sein einfach in der absoluten persönlichen Fülle zu leben.
Voll.
Und manche hasseln so dahinterher und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wurde das auch so beigebracht. Also nur hart arbeitend bedeutet, dass du irgendwann Geld verdienst. Nur hart arbeitend bedeutet, dass du erfolgreich bist, dass du Dinge hast, dass du dir Dinge leisten kannst. Man muss halt mehr arbeiten für mehr Geld, um dann mal einen Urlaub zu machen. Oder. Also sehr aus diesem Mangel noch geprägt, dies mehr tun, mehr hasseln, mehr leisten, mehr eine Rolle sein sozusagen und nicht einfach sein.
Und
Weiß
da
nicht.
finde ich halt Spiritualität wichtig, weil es dieses Sein eine Brücke dahin baut, weißt du?
Ja.
Weil ich glaube, du kannst super erfolgreich sein, aber wenn du das aus einem Mangel machst, in so einem Fluchtmechanismus, dann hast du so einen hohen Verschleiß und das ist so erschöpfend und das ist eine tickende Zeitbombe. Und das sind diese tragischen Geschichten von Menschen, die so viel aufgebaut haben im Außen, manchmal in der Öffentlichkeit stehen und dann zerschmettert und zerbricht alles so, weil sie nicht bewusst auf dem Schirm hatten, dass dieser ganze Weg eigentlich ein Weglaufen vom Schmerz war. Und das meine ich nicht von oben herab, sondern so wie du das bei dir beschrieben hast, bin ich auch den Weg gegangen. Und das haben wir alle irgendwann als Kind gelernt. So ist richtig und so bist du falsch, ne? So, jeder hat das im Kleinen oder Großen mal erlebt als Kind und dann bestimmte Sachen beigebracht bekommen, wie man eigentlich sein muss. Und dann zu erkennen, Welche Sachen lebe ich eigentlich in meinem Leben, die nur dazu dienen, den Schmerz nicht zu fühlen von früher? Und das ist ein Riesenthema, dass wir in so einer kollektiven Schmerzvermeidungskultur leben. Und um sein zu können, musst du auch bereit sein für den Schmerz, der kommt. Sonst zwingt dich die Krise dazu. Und das habe ich persönlich auch erlebt. Und ich glaube, weil ne, du sagst sein und jetzt hören die Leute zu und denken so, ja, schön gesagt, aber wie mache ich das denn? Ne? Weil das ist ja so, sag den Menschen, hey, setz dich auf die Couch, pack das Handy weg, Bücher weg, nichts zum Schreiben und sitz da einfach mal 10 Minuten, nichts zu essen, einfach mal sein und sitzen. Die meisten werden ja verrückt, ne? Oder kommen nicht klar. Und dann ist halt die Frage, warum wird man da verrückt und der Kopf geht an und ich komme nicht klar und habe Impulshandlungen, schnell was aufzuräumen, Essen zu holen, was zu machen, hier noch Handy zu checken. Ja, weil das Gefühl, was dann hochkommt, ist halt unangenehm. Das ist irgendeine Form von Unruhe, von Schmerz. Aber das Transformierende ist, okay, krass, was ist denn, wenn ich mich dem bewusst stelle? Und dann kommt die Superpower. Ne, weil
Yes.
wenn du dem Schmerz dir bewusst stellst, dann gibt es ja gar keinen Grund mehr wegzurennen im Leben vor dir selbst. Und dann brauchst du auf einmal nicht mehr so viel im Außen. Und es ist so viel leichter dann zu leben und bewusst Entscheidungen zu treffen.
Voll. Und dieses, da schließt sich so schön der Kreis zu dem, was du sagst, dass wir vor dem Schmerz wegrennen. Und wir kriegen ja unfassbar viele Möglichkeiten, dies zu tun. Über Social Media zum Beispiel. Also über diesen ganzen Konsum, über das, was im Außen so passiert, haben wir ja ständig die Möglichkeit, etwas zu sehen, zu konsumieren, uns irgendwo aufzuhalten, wo wir dann eben nicht mit uns konfrontiert sind oder mit uns sind, sondern eben im Außen sind. Und dann dieses 10 Minuten mal hinsetzen, mache ich häufig mit meinen Kunden. So üb das mal eine Woche lang, jeden Tag 10 Minuten. Und wie du das sagst, die ersten 2, 3 Tage rasten die aus. So, Melanie, ich kann das nicht. Ich fange an zu himmeln, zu, ich habe immer diesen Impuls, jetzt stehe ich auf und ah, da hinten liegt noch ein Buch schief, das muss ich doch, also so dieses, was ist hier um mich herum? Und das aber zu beobachten, weil in dem Moment wirst du dir bewusst. In dem Moment bist du bei dir und im vollen Bewusstsein von dem, was da gerade passiert, weil du kannst dich ja nicht mit etwas ablenken. Dann wirst du dir deiner Gedanken bewusst, du wirst dir deiner Tiefe bewusst, deiner Emotion, die da kommt, und aber auch deinen Schutzmechanismen, nämlich dieses, wo ist jetzt der Impuls? Ist jetzt der Impuls aufzuräumen? Das heißt, putzen und aufräumen ist wahrscheinlich deine höchste Schutzstrategie. Oder ist der Impuls zum Kühlschrank zu gehen und jetzt was zu essen oder zu trinken? Oder ist der Impuls zum Handy zu greifen und dann eben sich genau das bewusst zu machen und zu wissen, dieses eine Verhalten ist wahrscheinlich mein Haupt- oder mein primärer Schutzmechanismus, um mich von mir abzulenken und sich dann im Alltag vorzunehmen, genau davon ein bisschen weniger zu machen und stattdessen einfach mal mit sich zu sein. Und das ist genau wie du sagst, sich diesem Schmerz zu stellen und zurück zu der Formel von vorhin, dann rauszukommen aus dem Leiden. Weil dann wiederholst du nicht deinen Schmerz, weil du ihn ständig unterdrückst, sondern dann stellst du dich dem, dann schaust du hin. Aber in dem Moment ist die Möglichkeit da, ihn zu lösen, auf der tieferen Ebene zu transformieren und rauszukommen aus diesem Leiden in dem Moment.
Ja, voll schön gesagt, total.
Gibt es was zu diesem, ja, dir bewusst werden für den Moment? Irgendwas, so eine klassische Übung, vielleicht tatsächlich die, die du gerade genannt hast, weil die benutze ich, wie gesagt, meinen Kunden wirklich oft, aber die du vielleicht auch nutzt, ganz häufig, die du deinen Klienten, Kunden mitgibst zum Tun, beziehungsweise weniger tun, mehr sein, aber um eben mehr ins Bewusstsein und in die Verbindung mit sich selbst zu kommen. Hast du da irgendeine Strategie, irgendein Tool, irgendwas, was
Mach
du?
mal was ganz Einfaches, weil ich habe es damals eine Woche 2019 im Schweigeretreat erlebt. Also es ist ja einfach, wenn man wirklich sich hinsetzt oder auch, das kann man auch, während man unterwegs ist, machen, einfach durch die Nase einatmet und die kalte Luft im Naseninnenraum einströmen spürt. Ne? Wenn ich durch die Nase einatme, spüre ich ja die kalte Luft, wie sie einströmt. Und in dem Moment, wenn ich auf dieses Einströmen der kalten Luft fokussiert bin, ist es unmöglich, gleichzeitig mit Gedanken verbunden zu sein. Und dann kommt immer der Moment, dass das Pendel wieder Richtung Gedanken kommt. Ne? Und dann kann man wieder einen Atemzug machen. Und am Anfang sind es Mikromomente. Und da wird man sich halt kennenlernen, weil diese dieses Pendel Richtung Gedanken, das wird immer eine ähnliche Richtung haben, worüber ich dann nachdenke. Und ich finde, das Schöne am Atem ist, dass der halt immer da ist. So. Das ist nicht so, oh, ich muss mein Büchlein dabei haben, oh, habe ich vercheckt, jetzt kann ich nichts machen, sondern der Atem ist halt immer da. Und ich finde das schön, auch deine Übung erstmal mit wirklich so kleinen Sachen im Alltag anzufangen. Oder an der roten Ampel haben halt die meisten oder vom Aufzug den Impuls, immer ans Handy zu gehen. Ne? Kennen wir ja auch. Die Ampel wird rot so. Und das ist mittlerweile für die Leute total komisch, an der Ampel zu stehen, die rot ist, und einfach nur zu gucken. Oder in der Bahn zu sitzen, in so einem Vierer-Ding und einfach mal zu gucken. Und ich glaube einfach, da mal wahrzunehmen, boah, wie schnell gehe ich eigentlich in diese Ablenkung. Ne? Das ist, wäre sowas Kleines mit dem Atem an der Ampel, diesem Handy-Impuls mal nicht nachzugehen oder einfach zu sagen, ich spüre den Impuls, ich mache es erst in 10 Sekunden. Allein das macht auch einen Unterschied. Was ich gerne auch mache, ist manchmal, ich habe halt so Meditationen, wo ich mich auch so erde und mir vorstelle, dass ich mich mit dem Boden verbinde, dass so Wurzeln halt rauskommen aus meinem Körper in den Boden. Und wenn man so draußen unterwegs ist, einfach mal wirklich bewusst die Schritte auf dem Erdboden wahrzunehmen. So dieses, ah, okay, ich spüre den Boden, zack. Zack, zack. Und am Anfang sind es vielleicht am Tag 50 Sekunden, wo man achtsam ist, auf den Atem, auf dem Boden, mal die Hände von innen spürt. Aber das ist halt ein Training, ne? Das ist halt wirklich nicht so was, oh, ich habe es einmal verstanden, so cool, ich habe mal vor einem Jahr ein Meditationscamp gemacht. Das ist halt immer cool, um es einmal, ich bin schon ein Fan von so Retreats, ne? Also wenn die Leute Bock haben, mal eine Wochenende oder eine Woche in Schweigen zu gehen, kann ich mega empfehlen, weil das ist so intensiv, diese Erfahrung. Du wirst halt diesen emotionalen Screenshot mitnehmen ins Leben. Und für mich ist es so ein Anker. Ich erinnere mich dann immer an 2019 in Thailand. Ah, krass, stimmt, Schweigeretreat, nur auf den Atem fokussieren, 7 Tage, ganz einfaches Leben. Boah, krass, da war ich glücklich, da war mein Geist voll ruhig, das war schön. Ah, okay. Gut, wie ist es gerade? Boah, gerade voll viel Action, dies, das. Schön, da wäre wichtig, das Pendel wieder in die Richtung. Also es wird eine Referenzerfahrung. Ne? Deswegen bin ich schon so ein Fan von Wochenenden oder mal ein Wochenretreat, um so einen Impact zu erleben. Aber das Wichtige langfristig ist diese Integration im Alltag, Step by Step. So.
Ja. Ja, irgendwas, was nutzbar ist, wirklich im eigenen Leben ohne großen Aufwand. Weil ich glaube, viele haben immer das Gefühl, ja, wenn ich wirklich in meinem Alltag was verändern will, dann brauche ich ja wirklich, weiß ich was, an Tools. Also morgens muss ich dann schon mein Morgenritual haben. Dann muss ich irgendwie über den Tag noch irgendwas räuchern. Dann muss ich 3-mal meditieren. Dann muss ich am Mittag noch einen Spaziergang machen. Und am Abend muss ich ein Dankbarkeitstagebuch machen. Und dann muss ich dies. Also viele Menschen haben genau das als Bild, wenn es um Thema Achtsamkeit oder psychische Gesundheit oder Veränderung geht. Und ich glaube, es ist so wichtig, was du da gerade sagst, dass jede einzelne Sekunde, jeder einzelne Moment, wo wir es schaffen, aus einem Automatismus, den unser Gehirn aufgebaut hat, Synapsenautobahn, aus dem auszusteigen und eben diesem Impuls von, ich greife zum Handy, wenn ich an der Kasse stehe und warte, diesem Impuls für ein paar Sekunden nicht nachzugehen. Vielleicht sogar gar nicht, aber das ist dann so fortgeschrittenes Level. Aber einfach so für, wie du sagst, 10 Sekunden aufzuschieben, um diesem Automatismus auch den immer wieder zu unterbrechen und ihn dadurch nicht mehr zu füttern, ihn dadurch nicht größer werden zu lassen, sondern neue Automatismen, neue alternative Strategien aufzubauen. Auch im Gehirn, also rein hirnphysiologisch ist das ja auch, so wie du das beschreibst, ist das ja auch nachweisbar, dass das einen großen Unterschied macht. Dieses kleine Wiederholungen am Tag, die uns helfen, langfristig auszusteigen oder langfristig eine Veränderung zu schaffen.
Oder genau, und so einfache Sachen wie da mehr einspurig zu fahren. Zum Beispiel heute Mittag, ich hole mir dann immer so einen Salat in der Salatbar und für mich ist es total herausfordernd zu sagen, ich esse diesen Salat einfach und ich esse einfach diesen Salat einfach,
toll,
ohne dann den Laptop aufzuschlagen und dabei noch irgendein YouTube-Interview zu gucken. Das ist so eine Gewohnheit, dass ich mal die letzten Monate meistens den Salat gegessen habe und dabei was geguckt habe. Aber das Essen ist halt so viel unachtsamer, auch der Geschmack und das Wahrnehmen der einzelnen Komponenten. Und zum Beispiel habe ich muss ich mir für heute, für wenn ich dann mittags den Salat hole, also es ist ein Kraftakt. Das ist jetzt nicht so, oh, chillig, ich esse nur den Salat, sondern ich setze mich dann hier hin, mache den Salat auf und ich muss mich ganz bewusst vorher bereit machen. Der Impuls wird kommen, Laptop auf, YouTube an, cooles Interview suchen, dann gucke ich das. Und dann ganz bewusst, nee, ich esse nur den Salat. Und ich glaube, wenn wir gehen, gehen, wenn wir essen, essen, wenn wir irgendwie eine Serie gucken, nicht dabei noch am Handy. Und das ist ja völlig normal geworden, dass die Leute parallel zu irgendeiner Tätigkeit am Handy sind oder selbst auch wenn du dich mit einer Freundin triffst oder mit einem Freund zum Kaffee trinken, pack das scheiß Handy weg. So,
Ja,
ne, so was
voll.
ganz Kleines. Also, wenn du mit den Kindern am Abendessenstisch bist, tu das Handy mindestens aufs Regal, aber am besten ins andere Zimmer, weil du willst halt im Moment einen Raum schaffen, wo diese Ablenkungsmanöver am besten gar nicht verfügbar sind. Weil wenn du es in Sichtweite ist, hast du trotzdem einen Mechanismus, der angeht. Und das sind so, ich finde, diese kleineren Sachen im Alltag. Ich habe tatsächlich jetzt auch überlegt, ob ich bei der Gruppentherapie, ob ich vielleicht wie so einen kleinen Holzkasten habe, dass wenn die Menschen zur Gruppentherapie kommen, dass die das Handy fast wie so ein Ritual in so eine Holzschachtel tun, dass man in diesem Gruppenraum einfach ohne Handy sitzt. Nicht, weil es geklingelt hat, aber einfach, um das Bewusstsein nochmal zu stärken, der Raum hier ist bewusster, der ist anders, da ist das Handy mal nicht dabei. So.
Ja. Und Bewusstsein funktioniert ja nur durch Fokus aufs Bewusstsein und die Verbindung mit dir. Und in dem Moment, wo wir so viele Dinge gleichzeitig machen, sind wir quasi im Multitasking. Und Multitasking, nochmal hirnphysiologisch, funktioniert ja nicht so, wie wir das denken, dass unser Gehirn 7 Sachen gleichzeitig kann. Das kann es nicht. Was unser Gehirn dadurch aber lernt und trainiert, ist, in Mikromillisekunden zu switchen. Tack, 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 tack. Und dann denken wir, oh, ich kann alles gleichzeitig. Nein, dein Gehirn kann es nicht, aber es verlernt dadurch, den Fokus zu halten. Und dadurch verlernst du ja auch, im Bewusstsein zu sein. Weil wenn du nur im Hier und Jetzt und im Moment bist, dann hast du halt eine Sache, in der du bist, mit deinem Gehirn. Aber dein Gehirn kann das fast nicht mehr aushalten. Dein Gehirn will irgendwo hinschalten, weil es das ja gelernt hat, ständig im Schaltmechanismus zu sein. Und
Aber
dann ist es.
Melanie, das liegt nur daran, weil ich ADHS habe. Deswegen, weißt
Ah ja, genau, stimmt. Danke, dass du das nochmal reinbringst. So.
ja, das
Dieser
beschäftigt mich halt auch,
Auslöser.
die Frage, wie viel von diesem ADHS ist wirklich dieses, was wir wirklich mitgebracht haben, weil es gibt natürlich diese Kinder, die von klein auf, von ihrer Energie, von ihrem Temperament, anders sind, rausstechen. Ich würde es trotzdem nicht labeln, aber die einfach ein bisschen andere Räume brauchen, um ihre Kraft zu entfalten. Aber es ist halt so inflationär aktuell, ne? So
Yes.
diese Diagnose, wo ich einfach sage, es hat halt viel damit zu tun, dass es super oft getestet wird, aber es hat halt mit unserem Lifestyle zu tun. Ne? So wie du
Wie
sagst, dass es
häufig
eigentlich
werden.
dieses Switch-Tasking nur gibt und nicht Multitasking. Und wenn du einfach Fokus nicht mehr Hass im Leben. Als Kinder hatten wir das ja alle, ne? Mehr die Sache und dann was anderes. Und wenn du als
Wir schon noch,
Erwachsener die.
Mann. Wir schon noch. Aber ich glaube, unsere Kinder werden in einer Zeit groß, und deswegen ist es so inflationär. Unsere Kinder werden in einer Zeit groß, wo sie nicht nur die eine Sache haben. Also so häufig ich sehe, dass man Dreijährige schon stundenlang vor ein iPad setzt. Und natürlich sind die Eltern drumherum und dann passiert noch das und das Geschwisterkind schreit noch. Also die haben ja die ganze Zeit wupp, 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 wupp. Eigentlich wird das ja schon antrainiert.
Ich
So.
verstehe diese Eltern, ne? Also ich verstehe die. Für mich war es mal ein Schock, wo unser erstes Kind noch ein Baby war und wir dann in so einem Cluburlaub waren in der Türkei und gefühlt so jeder zweite Tisch, zwei Tablets, teilweise Eltern am Handy, kleine Kinder beide, einzelnes Tablet, reden nicht miteinander. Und da habe ich das so voll abgewertet. Und dann habe ich es natürlich mittlerweile, wo meine Kinder jetzt 5 und fast 3 sind, verstehe ich das, dass Eltern diesen Impuls haben. Aber am Ende muss man sich, glaube ich, aus meiner Sicht als Eltern bewusst machen, man macht es für sich. So. Man macht es für sich, dass es dann in dem Moment gemütlicher ist und entspannter ist. Und ich verstehe das. Als Eltern ist man manch oft am Limit und man kann diesen Joker ziehen. Ich finde es aber nur wichtig, sich bewusst zu machen, fürs Gehirn vom Kind ist es nicht oft nicht altersgerecht. Also das Alter, ich habe mal die Zahl gehört, was ein Kind verarbeiten kann, Am Tag in Minuten ist das Alter minus 3 mal 10. Also ein vierjähriges Kind minus 3 mal 10, das sind 10 Minuten, ist ein vierjähriges Kind von der Hirnreife im Schnitt in der Lage, so irgendeine Kinderserie oder so einen Film zu verarbeiten. Klar, es gibt Riesenunterschiede, ne? Keine Ahnung, Bobo Siebenschläfer ist anders als Paw Patrol oder so,
Ja,
ne?
voll.
Also es gibt Unterschiede vom Schnitt, von der Geschwindigkeit. Und beim zweiten Kind, wenn das ältere Kind guckt, merken wir auch, ist schwieriger so, dann die zu trainen und zu gucken. Und dann guckt die Kleine auch mal mit dem Größeren mit, obwohl sie eigentlich noch zu klein ist. Auf jeden Fall, mein Plädoyer nur an uns Eltern ist schon, sich bewusst zu machen, ein Kind stundenlang im Alter von 3, 4, 5, 6 vor so ein Ding zu setzen. Verstehe ich aus Sicht der Eltern, für die Kinder ist es aber ein Priming schon fürs Leben, genauso wie wenn man 3, 4, 5, 6-jährigen Kindern Zucker im Überfluss gibt. So, ne? Man muss sich einfach bewusst machen, gerade in der frühen Kindheit setzt man aus meiner Sicht eine Richtung. Ne? Und ich habe jetzt schon Schiss davor, wenn die Zeit kommt, wo dann in der Schule alle Kinder ein Handy bekommen. Und wir dann verzweifelt vielleicht nur andere Eltern suchen, die sagen, komm, lasst uns noch ein Jahr warten. Aber wir haben uns zumindest vorgenommen, das irgendwie so spät wie möglich so zu schaffen. Vielleicht dann doch ein Jahr, zwei später. Ich glaube, die meisten haben es ja so in der 5. Klasse, glaube ich, so mit 10 oder so, haben, glaube ich, die meisten, viele auch vorher. Wir haben uns gedacht, vielleicht schaffen wir ja so 11 oder 12. Aber es ist schon krass so.
Ja,
Das
aber
ist.
eben nochmal zurück zum ADHS. Hast du auch das Gefühl, dass da durchaus auch eine Ursache liegt in diesem hibbeligen Verhalten, wo dann schnell ein ADHS diagnostiziert wird, ohne dass es vielleicht gegeben gewesen wäre, wenn da die junge Kindheit anders gelaufen wäre oder anders laufen würde?
Also mein Papa, der ist jetzt geht gerade in Rente, der hat noch so 2 Monate, der ist Kinderarzt, ne? Und der hat 30 Jahre, hatte der seine Praxis, glaube ich, 40 Jahre in dem Beruf. Und er sagt halt wirklich, früher war das undenkbar, dass bei einem Säugling, und teilweise sind die Kinder 8, 9, 10 Monate alt, und bei der Impfung haben dann die Mütter oder Väter den Impuls, das Kind schon irgendwie da in schwarz-weiß Bilder zu zeigen. Und es gibt viele Kinder, die im Alter von einem Jahr schon ein Stück weit reguliert werden durch diese Bilder am Handy oder Tablet. Und das gab es einfach nicht vor 10, 20 Jahren. Und sozusagen zu negieren, dass das Konsequenzen hat, das ist Quatsch, ne? Also es gibt jetzt die ersten Langzeitstudien. Ich habe mit einer sehr kompetenten Psychotherapeutin für Kinder und Jugendlichen gesprochen vor ein paar Wochen. Und jetzt kommen gerade so die ersten Langzeitstudien raus, ne, die so ein bisschen sagen, was macht das Handy wirklich? Und die sind zerschmetternd so, ne? Also da die Effekte sind signifikant in allen Bereichen, also in Konzentration, Merkfähigkeit, aber auch emotionale, soziale Kompetenz, Selbstwert. Also eigentlich knallt das halt in all, also es ist einfach schlecht so. Für ein Kind, weißt du? Und ich
Einfach mal
glaube,
auf den Punkt
genau,
gebracht, Mann.
und sich einfach bewusst zu machen, wir leben in einer technologischen Welt und man will natürlich auch nicht als Eltern, dass das Kind so ein komplettes Außenseiterkind ist in der Schule, weil alle ein Handy haben. Und die einzige Lösung, die mir da einfällt, ist, sich wirklich mit ein, zwei anderen Eltern zusammenzutun in der Klasse und zu erkennen, welche sind vielleicht, haben eine ähnliche Haltung, dass das Kind nicht ganz alleine ist, vielleicht das eine oder zwei Schuljahre ohne Handy. Aber es gibt wirklich kein Elternteil, was es bereut hat, was bereut hat, dem eigenen Kind das Handy später zu geben. Frag mal die Eltern, die ein Jahr, zwei später, keins der Elternteile sagt, oh Gott, hätte ich meinem Kind doch lieber das Handy früher gegeben. So.
Ja, voll. Da bin ich richtig glücklich, dass unsere Kids im Homeschooling sind, dass wir uns diese Ausschlussfrage von Klassenkameraden und so weiter erstmal nicht stellen müssen, sondern ja.
Da müssen wir echt mal, da musst du unbedingt, wenn du bei mir mal im Podcast bist, drüber reden, weil ich finde das super spannend und voll faszinierend auch so die Option Homeschooling, finde ich auch cool. Nee, ADHS ist ein großes Thema und für mich ist einfach so ein bisschen die Frage, wie kann man Kinder, die in die Richtung tendieren, die einfach so, ja, man labelt es ADHS, aber ich würde einfach sagen, Kinder, die sehr reizoffen sind, die sehr viel Energie haben, die eine hohe Impulsivität haben. Wie kann man die begleiten? Welche Räume brauchen diese Kinder, um sich gut entwickeln zu können? Und da kommt mir immer dieses Bild, du willst ja mit dem Ferrari auch nicht in der 30er-Zone fahren. So, ne? Ein Ferrari entfaltet sich halt auf der Rennstrecke oder auf der Autobahn, die unbegrenzt ist. Und ich glaube, wenn ihr Kinder habt, diejenigen, die zuhören, die vielleicht irgendwie neurodivergent sind oder halt einfach sehr impulsiv sind, sich nicht gut konzentrieren können, aber viel Energie haben, da finde ich, ist als Eltern die wichtigste Frage, wie kann ich diesen Kindern möglichst viele Räume zur Verfügung stellen, dass sie die Erfahrung machen, ich bin okay, so wie ich bin und kann vielleicht sogar genau das als Stärke nutzen. Und das kann ich vielleicht beim Sport oder bei Musik mehr entfalten, als wenn ich 8, 9 Stunden in eine gewisse Form gepresst werde und einfach nur die Schnauze halten muss, so, ne? Übertrieben gesagt. Also und es ist nicht leicht, weil es gibt Eltern, die haben vielleicht nicht die Möglichkeit für Homeschooling, die müssen ihre Kinder vielleicht ins normale Schulsystem packen, aber umso wichtiger ist dann, wie gehe ich denn mit den Kindern dann die Stunden um, wo es nicht im System ist? Macht es da Sinn, die und noch mehr unter Druck zu setzen, noch mehr auf Leistung und Enge zu gehen? Und ja, ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, ja.
Ich glaube, alleine so dann die Hausaufgabenbegleitung, die kann man dann ja schon mal neu und anders gestalten, im Bewusstsein, dass dieses Kind mit so viel Energie vielleicht was anderes braucht als ein Kind, was easy nach 6 Stunden Schule sich dann nach Mittag noch hinsetzt und nochmal 2 Stunden Hausaufgaben macht, sondern einfach sagen, okay, dieses Kind braucht erstmal einen Ventil, um all die angestaute Energie loszuwerden, statt dass ich es dann zwinge zu sagen, erst wenn die Hausaufgaben macht, dann darfst du rausgehen zum Spielen beispielsweise. Ich habe in meiner Studentenzeit, lang, lang ist's her, einen ADHS-Jungen begleitet, also so Babysitter-mäßig, aber tatsächlich zu den Hausaufgaben und dann so ein bisschen Nachmittagsbetreuung. Wir haben das ganz cool gemacht. Immer wenn er eine Aufgabe zum Beispiel in Mathe richtig gelöst hat, der war 6 und 7 und dann älter, dann durfte er wie einmal ums Haus laufen oder 10 Sekunden auf dem Trampolin springen, so hoch wie er kommt. Und dann kam er zurückgerannt, dann hat er die nächste Aufgabe gelöst und dann wieder einfach so zwischendurch dieses, ich muss mich kurz konzentrieren und all meinen Fokus und meine Selbstregulation hier reinbringen. Und danach kann sich das wieder entladen, einfach so zu merken, krass, dass das so funktioniert zum Beispiel. Aber klar, da darf man so ein bisschen kreativ und erfinderisch werden. Was braucht mein Kind jetzt? Und dann ist am Ende die Diagnose egal, ob es überhaupt eine Diagnose ist oder nicht. Schau dir dein Kind an, schau, was es braucht, erfülle die Bedürfnisse.
Total,
So,
und was ich
weil,
de
ja.
total, und diese Kinder, die halt betroffen sind, die kriegen ja in der Schule, auch im Kindergarten, schon ganz viel Ablehnung, ne? Weil die tanzen ja sozusagen aus der Reihe, die hören halt nicht so gut wie die anderen. Das System ist oft erschöpft und die kriegen halt oft das Gefühl, dass sie nicht richtig sind. Und deswegen ist es als Eltern so wichtig, diese Kinder denen auch sozusagen bewältigbare Herausforderungen zu geben, auf die Kinder Bock haben und die dann abzufeiern und die dann zu loben, auch wirklich nochmal deutlich mehr, also wirklich proaktiv zu loben, ne? Weil es gibt auch Theorien, die sagen, ja, Lob ist auch schlecht für Kinder wegen intrinsischer Motivation, dass die dann flöten geht. Aber gerade bei den Kindern, die so viel Ablehnung erfahren, dadurch, dass sie halt anders sind, die brauchen gerade von den Eltern dann ganz viel diesen Gegenpol, ne? Und die Wertschätzung auch für die Dinge, die sie können. Und die können ja auch dann oft andere Dinge mega gut und sich darauf auch zu konzentrieren, so.
Vielleicht so ein bisschen abschließend, dass wir unsere Themen nochmal bündeln. Und ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir noch bei den Kindern ja das Ganze rund machen, weil was würdest du sagen, oder vielleicht auch, wie gehst du mit deinen Kids um diesen Fokus des Bewusstseins bei sich selbst zu halten? Weil Kinder haben das ja noch, das haben wir vorhin besprochen, aber vielleicht, wie lebst du es vor oder wie, also fördern klingt immer wie so, ich erziehe meine Kinder, aber was tust du oder wie bist du mit deinen Kids? Was können wir den Zuhörern mitgeben, wie wir die Verbundenheit und das Bewusstsein bei unseren Kindern auch stärken?
Also erstmal finde ich es wichtig zu sagen, dass Elternsein auch wirklich das Schönste und Liebevollste ist, aber auch das Härteste und Schmerzhafteste, ne? Also einfach wirklich zu sagen, dass ich wirklich ein sehr ruhiger, gelassener Grundtyp bin und gleichzeitig trotzdem ganz oft auch mit meinen Kindern Momente erlebe, wo ich merke, dass ich überfordert bin, dass ich hilflos bin, dass ich getriggert bin und auch emotionaler reagiere, als ich eigentlich reagieren will. Und das ist mir wichtig, das zu sagen, weil wenn ich mir so ein Leben von einer alleinerziehenden Mutter vorstelle mit kleinen Kindern, die dann vielleicht noch finanziell Struggle hat, das ist das erstmal zu würdigen, was das für ein krasser Job ist. Und sich da die Härte auch rauszunehmen und sich auch die Erlaubnis zu geben, okay, es gibt Situationen, wo ich anders reagiert habe, als ich eigentlich sein möchte als Mama, als Papa. Da finde ich es aber sehr, sehr wichtig und da sind wir, glaube ich, als Elterngeneration oft bewusster als unsere Eltern ist, dass man sich dann entschuldigt beim Kind, dass man dann hingeht und sagt, hey, Papa war heute irgendwie. Tut mir leid, dass ich da so laut war oder dich so festgehalten habe, aber ich war da auch irgendwie hilflos überfordert. Mir war das zu laut. Tut mir leid, dass ich da so war oder dir wehgetan habe. Und das macht schon ganz großen Unterschied, weil das eine ganz andere Message ist. Das ist sowohl die Message, hey, ich bin auch nicht perfekt als Elternteil, ich bin manchmal auch sozusagen verletzlich. Und das finde ich ist eine wichtige Message, dass man als Eltern halt gerade nicht immer perfekt ist und das auch so tut. Und es schafft halt so eine, ja, auch so was Liebevolles, Wertschätzendes, dass man wieder die Grundrichtung einschlägt. Und dann glaube ich, ist halt wirklich das Mindset wichtig. Nicht das, was ich meinen Kindern erzähle, ist wichtig, sondern das, was ich vorlebe. Ne? Und ich versuche einfach meinen Kindern vorzuleben, nicht so viel am Handy zu sein, dass wenn ich versuche, wenn ich mit denen im Raum bin, das gelingt nicht immer, aber wirklich das Handy beiseite zu legen und mit denen zu sein. Und wenn ich was Wichtiges kurz mal am Handy machen muss, E-Mail checken, dann in einen anderen Raum zu gehen oder von mir aus auf Toilette, aber dass die Kinder mich schon erleben, okay, wenn Papa da ist, dann ist der da, dann sitze ich entweder da, trinke meinen Kaffee und beobachte sie oder lese den halt aktiv vor, das Spiel aktiv mit denen. Aber nicht dieses, ich bin im Raum mit denen und hänge so ab am Handy oder telefoniere oder so.
Damit kommen ja Kinder auch schnell in Konkurrenz mit dem Telefon.
Genau. Und das finde ich ganz wichtig, dieses wirklich, wenn ich mit den Kindern bin, bin ich bewusst mit denen. Und dann finde ich wichtig einfach, und da freue ich mich, dass wir bald auch einfach mehr Platz haben und Haus haben und dann einen Garten auch haben und eher in Waldnähe wohnen, weil das hatten wir 10 Jahre nicht, finde ich weite Raum auch wichtig zu suchen, dass wenn man in der Großstadt wohnt, gibt es trotzdem immer Gelegenheiten, auch draußen zu sein. Und ich weiß, als Elternteil, manchmal hat man auch keinen Bock und hängt dann ab und so, aber sich dann zu motivieren, weil so ein Tagesausflug als Familie draußen in der Natur, danach geht es einem immer besser, als wenn man so abhängt, dann den halben Tag zu Hause. Und also so eine gewisse, wenn man Freizeit hat, dann auch so eine gewisse Struktur schafft, die eher dann draußen ist so, ne? Weil
Also
man.
den Moment bewusst gestalten statt unbewusst abhängen sozusagen.
Genau. Und dann bin ich einfach ein großer Fan. Ich bin mal gespannt, wir sind bald in Thailand. Da wollte ich meinen Sohn dann, der ist jetzt 5 geworden, zum Muay Thai mitnehmen. Also ich finde halt Sport und Musik so. Ne? Wenn du mich fragen würdest, was sind so Bereiche, wo du die Kinder fördern würdest, dann würde ich jetzt nicht sagen, ich will so voll Informationen in die reinprügeln, sondern da würde ich gucken, was interessiert die und das füttern, so, womit kommen die. Aber das, was ich, glaube ich, vorleben kann, ist auf jeden Fall Sport, das kriegen die auch viel mit bei mir und die dann auch mitzunehmen. So, ich nehme dann meinen Sohn, wir sind ein paar Wochen in Thailand und ich denke mir so, keine Ahnung, ob der Bock hat, aber ich nehme den mit, gucke vielleicht, dass ich für ihn so einen Kindertrainer organisiere und dann trainiert der halt neben mir und dann hat er vielleicht an Tag 3, 4 keinen Bock, aber dann nehme ich den halt mit trotzdem und wenn er keinen Bock hat, dann guckt er halt. Ne? Also einfach so ein bisschen. Ich denke eher in nicht wie, was muss ich meinem Sohn beibringen, sondern wie sollen die Räume sein, wo ich mit meinen Kindern bin, weißt du, und wie darf ich sein? Und ein Game Changer, den ich halt ultra wertvoll finde, ist, jeder von uns kennt ja die Situation, wir sind irgendwo mit unseren Kindern unterwegs und die verhalten sich nicht so, wie wir uns wünschen. Die tanzen irgendwie aus der Reihe oder hören nicht oder kommen nicht direkt. Man hat ja immer dann den Impuls, irgendwas zu machen, die zu rufen, irgendwie, ja, wenn du, ganz oft, das ist halt so eine Falle als Eltern, ja, wenn du Wenn du nicht das, dann gibt es kein Dies, so, ne?
Dieses
So.
wenn dann, hä? Wenn
Genau.
dann.
Genau. Und dass man sich bewusst macht als Elternteil, immer, immer, immer dann, wenn ich selber sehr getriggert bin, hat das was mit meinem inneren Kind zu tun, mit meinem Schmerz zu tun. Und dann geht es einfach nur darum, in diesem Moment, für einen Mikromoment, bevor ich agiere bei meinem Kind, sich bewusst zu machen, da ist ja was so. Und dem einen Moment Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn man viel daran gearbeitet hat, schon an dem Thema im inneren Kind, hat man vielleicht auch einen imaginativen Ort oder kann sich innerlich so eine Umarmung geben. Aber das muss man gar nicht. Es reicht ein Mikromoment, kurz die Aufmerksamkeit. Ah, okay, das ist mein Schmerz. Und wenn man dann rüberpendelt, wieder zum eigenen Kind und dann wieder in der Situation agiert, dann schneidet man sozusagen die emotionale Spitze schon ab und ist vielleicht 10, 20% bewusster statt impulsiv. Und das ist eigentlich immer der Fall, wenn wir getriggert sind bei unseren Kindern. Also die tausend Situationen so.
Und deswegen, was du sagst, es ist das Schönste, Eltern zu sein und gleichzeitig das Alleranstrengendste, weil es uns natürlich alles vorhält. Unsere Kinder als unsere Lehrmeister, die alle unsere Triggerpunkte definitiv drücken. Nicht böswillig sozusagen, sondern damit wir hinschauen können, damit wir wachsen können, damit wir dann für sie auch anders unterwegs sein können, als vielleicht unsere Eltern es für uns sein konnten.
Nee, ich sage auch immer, dass meine Kinder die größten spirituellen Lehrer sind. Und ich habe immer das Gefühl, dass man genau die Kinder bekommt, die einem aufzeigen wollen, also wo man sich noch weiterentwickeln darf oder was man sich noch bewusst machen darf. Also es ist
Ja.
so lustig. Wir haben Freunde, die sind so sehr pingelig, so Reinlichkeit. Die haben natürlich eine Tochter, die will sich gar nicht baden lassen. Und meine Frau und ich sind halt beides Psychotherapeuten. Wir sind, glaube ich, sehr harmoniebedürftig, sehr angepasst. Und unser Sohn ist auf jeden Fall, hat Power, ist auch mal frech, kann auch wütend sein. Und das ist halt unser Lehrmeister, ne? Und ich glaube, so als Eltern auch vielleicht in diesem Vertrauen zu sein, hey, mein Kind ist vielleicht sogar auf die Welt gekommen, um mir was beizubringen und nicht nur umgekehrt. So, ne? Das finde ich, ist einfach eine Haltung, die hilft. Ja, und gleichzeitig fühle ich so das Bedürfnis, alle Eltern zu umarmen und zu sagen, hey, Elternsein ist schon auch das Tollste, aber auch eine Challenge. So.
Voll. Eine der größten Herausforderungen unseres Lebens. Voll. Ich mag dir unbedingt noch meine Abschlussfrage stellen, aber ganz kurz vorher, hast du noch irgendwas, was dir jetzt noch als Appell oder Impuls oder Gedanke, Idee, inneres Bild wichtig ist, noch mit rauszugeben?
Als abschließender Satz, weil wir jetzt bei den Kindern gelandet sind, manchmal hat man nicht die Motivation, sich zu verändern, Orte zu verändern, wo man ist. Aber ich finde, die eigenen Kinder, aber auch die nachfolgende Generation sollte für uns alle eine Motivation sein, zu sagen, hey, verdammt nochmal, es geht halt nicht nur um mich in dieser Welt, sondern es geht um unsere Kinder und um die Generation, die kommen. Und je mehr und einfach das mitzunehmen als Motivation, dass es sich lohnt, hinzuschauen, dass es sich lohnt, durch den Schmerz zu gehen, dass es sich lohnt, ein bewussterer Mensch zu werden, weil es darum geht, die Welt auch zu verändern im Kleinen, aber auch die Generationen, die kommen. Und meine Kinder sind auf jeden Fall meine Motivation da für mich. Und manchmal, wenn ich keinen Bock habe und die Tage gibt es auch oder die Momente, denke ich auch an meine Kinder und auch manchmal an die Menschen, die noch kommen, und das ist sehr motivierend und sehr entlastend, nicht aus diesem Ich rauszukommen, wo jeder von uns mal gefangen ist und sich auf das Wir zu konzentrieren.
So schön gesagt, weil das ist ja am Ende dann auch wieder die Verbundenheit, von der wir vorhin gesprochen haben. Verbunden mit sich, aber vor allem eben wir verbunden miteinander. Voll schön. Danke für diesen Abschlussgedanken. Ich habe es eben schon gesagt, all meinen Gästen, die das erste Mal da sind, ein paar kommen ein zweites Mal wieder, aber ich stelle immer die gleiche Abschlussfrage. Und Manu, stell dir mal vor, die Zeit, die geht jetzt so linear weiter und wir werden älter, unsere Kinder werden älter, unser Leben schreitet voran und bevor wir vielleicht irgendwann aus dem Leben austreten, aus diesem und vielleicht dann wiederkommen, mit vielleicht 90, wir zwei sitzen wir hier nochmal im Podcast und sprechen darüber. Und der Podcast heißt ja Quickie mit dem Leben. Das heißt, es geht um Geschichten, um Erfahrungen, um das, was du schon erlebt hast, positiv wie negativ, also einfach Erfahrungen. Und wir zwei mit 90 schauen zurück. Und ich frage dich von jetzt an bis dahin, was ist dein Quickie mit dem Leben, deine Geschichte, deine Erfahrung, die du mir dann erzählen möchtest oder wirst?
In Bezug auf mich und mein Leben oder die Welt allgemein?
Das, was du mir erzählen möchtest.
Also ich würde sehr, sehr gerne Räume schaffen, Räume stärken, wo Menschen ganz, ganz viel Liebe und Verbundenheit erleben, dadurch ein Stück weit die Wahrheit des Lebens erkennen und einfach ihr Ding machen, ihr eigenes Ding und dadurch genau diese Räume für sich und die weiteren Generationen auch schaffen können. Und das würde ich sehr, sehr gerne in Zusammenarbeit mit dir und ganz vielen anderen Menschen und ja, dadurch mehr Liebe in die Welt tragen. Und das Schöne ist, dass das schon passiert. Ja.
Ja, und wenn wir dann 90 sind, dann schauen wir zurück und du sagst mir, hey, wir haben diese Räume gestaltet, kreiert, die sind da und die gehen weiter. So, schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, vielen Dank für dein Sein, vielen Dank für deine Arbeit und für all das, was du in diese Welt bringst. Das ist sehr inspirierend, das ist sehr vorwärtsbringend im Sinne der Menschheit und des Bewusstseins. Und ja, ich danke dir nicht nur, dass du hier warst, sondern auch, dass du ein Freund bist und ein Wegbegleiter. Und ja, ich freue mich sehr auf alles Weitere, was noch so ansteht in der Zusammenarbeit. Und ich freue mich auch sehr zu beobachten, wie so dein Weg dann auch weitergehen wird. Also vielen Dank, dass du da warst.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Für mich ist das auch, du bist auch einer der Menschen, die ich so vom Faktor Zeit noch nicht so lange kenne, aber direkt so eine ganz tiefe Verbundenheit, spüre zu dir und bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und habe das Gefühl, dass wir uns in verschiedenen Räumen und Formen noch begegnen werden. So, ja.
Ganz sicher. Dann grüßen wir alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und dass ihr jetzt vielleicht mit dem Impuls des Bewusstseins und der Verbundenheit euren Tag jetzt, euren Moment jetzt vielleicht tatsächlich mal bewusst anders gestaltet und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu Quickie mit dem Leben. Macht's
Und
gut.
folgt auf jeden Fall der Melanie, lasst hier ein Abo da, weil ich kenne sehr, 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 sehr viele Psychotherapeutinnen und du gehörst für mich wirklich zu den mit Abstand bewusstesten und du machst echt wunderbare Arbeit und das ist wirklich authentisch und spürbar bei dir. Und das ist mir total wichtig, dir und deiner Community das noch zurückzumelden, dass ich ein ganz tiefes Vertrauen habe in dich, in deine Community und auch in deine Arbeit, weil du bist es einfach. Du erzählst es nicht nur, du, sondern du lebst es vor und danke auf jeden Fall dafür. Deswegen alles Liebe auch für euren gemeinsamen Weg sozusagen.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, Manu, das kann ich nur zurückgeben, weil ich glaube, nur deswegen sind wir uns begegnet und fühlen uns einander verbunden, weil wir einfach sind, wer wir sind und arbeiten, wie wir sind. Und das gilt für dich und deine Community genauso, dass ja, du da einfach jemand bist, der ist und dadurch ein Vorbild ist. Also auch gerne, wenn ihr dem Manu nicht eh schon folgt, dann auf jeden Fall. Ich packe gerne, wenn du magst, in die Shownotes auch deine ganzen Kontakte mit rein, dass man dich auch auf jeden Fall findet und auch Teil deiner Community werden kann.
Dann danke dir und schönen Tag noch.
Macht's gut. Tschüss.